Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Eigentlich wollte die Koalition in dieser Woche im Bundestag die Änderungen am Heizungsgesetz beschließen. Jetzt mehren sich aber die Anzeichen, dass das nicht mehr passieren könnte. Vor der Sommerpause wollte der Umweltminister auch dringend noch sein Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur durchs Kabinett bringen. Aber auch das wird eng. Und es verdichten sich die Anzeichen regelrechter aktiver Sabotage von Klimapolitik im Bundeskabinett. Sprechen wir gleich drüber. Wir schauen auf den Hochwasserschutz in Deutschland und welchen Beitrag die Natur dazu leisten könnte. Und wir beschäftigen uns mit Stadtbäumen. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Die Wirtschaftsministerin soll dem Umweltminister in den Rücken gefallen sein, so berichtet es das Handelsblatt. Katharina Reiche habe in Brüssel Zustimmung für eine Abschwächung der Methanverordnung signalisiert, obwohl dazu keine Einigkeit in der Bundesregierung herrscht, sie sich also hätte enthalten müssen. Ein Tritt in die Kniekehlen von Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider, der insgesamt derzeit mit Projekten nicht so richtig voranzukommen scheint. Ein Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur, was er mit großen Versprechen angekündigt hatte, das kommt auch nicht richtig voran. Katharina Thoms beobachtet das als unsere Hauptstadtkorrespondentin. Wir wagen jetzt mal eine kleine Gesamtschau. Katharina, lass uns mit dem Infrastrukturgesetz bzw. dem grünen Infrastrukturgesetz einsteigen. Es gibt ja einen veränderten Entwurf, weil der Union viele Dinge im ersten zu weitreichend waren. Wo hat das Gesetz jetzt Federn gelassen?
Der Schutz von der natürlichen Infrastruktur, der ist nicht mehr ganz so hoch gehängt wie noch im ersten Entwurf. Und das ist das Ergebnis wirklich von monatelangem Ringen. Es ist nicht nur Verhandeln gewesen hinter den Kulissen. Die Idee ist ja, dass so wie es zum Beispiel bei wichtigen Verkehrsprojekten ist, sollten auch, ich nenne es mal Naturprojekte, ins überragende öffentliche Interesse rücken, damit die schneller ausgewiesen werden kann und Natur da besser geschützt werden kann, wenn woanders eben zugebaut wird. Und der Umfang dieser Naturprojekte, der ist jetzt viel geringer ausgewiesen, als es ursprünglich noch gedacht war. Eigentlich wollte man Biotope, ganze Biotopverbünde dazu zählen, die sich dann durch die Landschaft ziehen. Für die Artenvielfalt super, das ist jetzt nicht mehr so drin. Jetzt zählen noch Nationalparks dazu oder eben zum Beispiel Moore oder wiedervernässte Moore. Wie begrenzt man dann in die geschützte Natur eingreifen darf, das ist auch aufgeweicht worden. Das Vorkaufsrecht für besonders schützenswerte Gebiete ist nicht mehr drin. Und man soll ja Bauträger, die sollen ja ein Ersatzgeld zahlen, wenn sie eben Straße, Schiene, irgendwo was zubauen, versiegeln, dann soll man eben Geld zahlen, dass woanders ein Ausgleich in der Natur geschaffen werden kann. Das sollte eigentlich viel höher ausfallen, das wurde jetzt auch nochmal eingedampft. Also bei der Opposition, bei den Umweltverbänden logischerweise stößt das natürlich überhaupt nicht auf Begeisterung. Die sagen, das ist total entkernt.
Ist denn klar, dass das jetzt so von der Union mitgetragen wird für einen Kabinettsbeschluss? Und was, wenn nicht?
Nee, das ist alles andere als klar. Da gibt es nochmal einen Haufen Einwände, wie ich so höre, von der Co-Regierungsseite. Eigentlich hatte man aber die Vereinbarung getroffen. Das ist jetzt der geeinte Entwurf mit den Fraktionschefs sogar, Union, SPD, eben auch mit dem Ministerium zu dieser abgeschwächten Version. Und man muss dazu sagen, die Union hat natürlich keine Eile, denn das Gesetz zum schneller Bauen von Verkehrsprojekten, das ist beschlossen, das ist durch. Ja. Und deswegen, ja, ist interessant, was Carsten Schneider dazu mir vor ein paar Tagen gesagt hat. Hören wir mal kurz rein.
Das ist ein Grundsatzgesetz, das unsere Perlen des Naturschutzes in Deutschland definiert, schützt und dafür regelt, dass wir dort mehr an Mitteln auch, also an Geldmitteln investieren können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich hoffe sehr, dass es noch vor der Sommerpause geschieht. Alles auf den Tisch gelegt dazu und auch eine politische Vereinbarung erreicht. Aber es wird jetzt nicht an einer Woche hängen. Ich werde jedenfalls keine Kompromisse machen, die die Substanz des Gesetzes unterhöhlen würden.
Ja, und damit klingt es sehr so danach, dass es eben doch nicht auch nächste Woche in die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause kommt. Aber wir müssen das abwarten.
Und dann gucken wir mal auf das Heizungsgesetz. Carsten Schneider hatte immer erklärt, die 65%-Regel, die müsse beibehalten werden, die ist jetzt gestrichen. Die Koalition hat auf den letzten Metern durchaus noch Änderungen hinzugefügt. Welche sind das?
Ja, also vielleicht nochmal grundsätzlich eben, es sind ja wieder alle Heizungen zugelassen, eben nicht mehr die Vorgabe der erneuerbaren Energien, sondern man kann auch mit Wasserstoff in allen Farben, also auch mit Erdgas produziert, mit Biogas, Bioölen heizen, das soll dann Biobrennstoffe gesteigert werden. Und vergangene Woche hatte Schneider dazu dem DLF auch nochmal gesagt, eigentlich steht doch jetzt drin, das sei ihm wem wichtig, den Kompromiss hat er gemacht mit den 65%, aber dass die Klimaneutralität erreicht wird, das stünde ja drin. Und jetzt haben wir diesen Entwurf und sehen, das steht eigentlich so nicht drin. Denn ursprünglich stand im Gesetz, ab 2045 oder eben Ende 44 darf man keine fossil betriebenen Heizungen mehr einbauen. Das ist gestrichen worden und das ist jetzt auch so geblieben. Stattdessen hat man zusätzlich nochmal einen Absatz reingeschrieben und da steht sinngemäß, wir machen ein Extragesetz bis Ende dieses Jahres und da regeln wir dann, dass ab 2045 aber wirklich nur noch klimaneutrale Brennstoffe, so heißt es da, erlaubt sind, also eben nicht mehr fossil betriebene. Ja, und wie das so ist mit so zweiten Gesetzen, die an anderen dranhängen, wir haben es gerade bei dem anderen besprochen, das wird sicherlich ein Problem. Und dann ist auch noch ein großer Klopper drin, würde ich mal sagen. Der Maisdeckel ist angehoben worden. Die große Frage, wie viel Biogas kann man denn überhaupt herstellen? Jetzt will man mehr Maisanbau dafür erlauben.
Und das könnte dann Folgen für den Umweltschutz haben, oder?
Absolut. Das ist nicht so gut für die Artenvielfalt, um einen BUND-Mitarbeiter zu zitieren, der sagt, das ist ein toter Lebensraum für Insekten, Tiere. Da wächst nichts unten drunter und Mais-Monokulturen sind eben schlecht dafür, auch für die Ausschwemmung von Düngemitteln. Das belastet dann das Grundwasser mit Nitrat. Also alles keine gute Idee, aber man soll jetzt bis zu 50% der Biogasproduktion soll eben mit Mais möglich sein. Das steht jetzt im Gesetzentwurf.
Jetzt kam vor nicht ganz einer Stunde die Meldung, dass die Heizungsförderung von der Koalition gekürzt werden soll. Kannst du uns dazu schon Eindrücke liefern?
Ja, das war fast ein bisschen erwartet worden. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen ging es ja eben auch darum, dass man kürzen will im Bereich der Klimaschutzausgaben. Und da ist jetzt wohl, ja, hat man sich darauf geeinigt, dass die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen, die soll sinken. Der Umfang soll sinken. Wie das genau ausgestaltet ist, das muss man sich nochmal genauer angucken. Aber im Gesamtumfang ist klar, dass es dafür weniger Geld geben wird.
Und kann das Gesetz in dieser Woche beschlossen werden? War ja auch noch eine Frage, die im Raum steht.
Das ist wohl wahr. Da hört man sehr Unterschiedliches. Also die Frage ist tatsächlich, morgen ist der Ausschuss dafür, der Wirtschaftsausschuss, der sich das anguckt und der muss es beschließen. Das will man unbedingt, vor allem von Unionsseite, dieses sogenannte zweite Heizungsgesetz durchbringen. Auf der anderen Seite hat die Linksfraktion auch geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und sagt, wir haben nicht genug Infos dafür, dass man das jetzt gut beurteilen und beschließen kann. Das ist noch anhängig, dieser Eilantrag, und muss auch diese Woche noch entschieden werden. Also da ist noch viel Musik drin.
Hangeln wir uns weiter an den Projekten entlang. Carsten Schneider hatte mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien immer gesagt, der darf nicht gebremst werden. Und er streitet sich seit Wochen mit Katharina Reiche über das neue EEG. Da, kommt man da in irgendeiner Art und Weise voran derzeit?
Auch da hängt vieles an vielem. Also ein Streitpunkt, an dem es sich entzündet hat, ist ja dieser sogenannte Redispatch-Vorbehalt, die Entschädigungen, die gestrichen werden sollen für den für Betreiber von erneuerbaren Energien, wenn eben das Stromnetz überlastet ist. Da will eigentlich der Umweltminister eine Aufweichung der Regelung, die Wirtschaftsministerin vorgeschlagen hat. Auch an vielen anderen Baustellen streiten die sich übrigens. Also es geht auch um Energieeffizienz und noch viele andere Gesetze. Und interessant ist eben, dass Schneider versucht, ist mein Eindruck, immer zu reden, auszuhandeln, Kompromisse zu schließen. Er habe auch immer einen guten Draht zu Katharina Reiche, heißt es. Aber ja, seine Kabinettskollegin, sie selbst kritisiert ihn auch gerne öffentlich auf diversen Kongressen. Also im Moment sieht es nicht danach aus, dass man sich jetzt vor der Sommerpause noch auf irgendwas einigen kann.
Gibt es denn in der bisherigen Bilanz von Carsten Schneider irgendwas, was er durchbekommen hat?
Ja, durchaus. Also zum Beispiel die Elektroautoförderung, die war ihm selbst ja ein großes Anliegen und das läuft. Und das läuft auch ziemlich gut, entgegen der Warnung von Kritikern, wohl auch überwiegend werden da Elektroautos gefördert und nicht Hybridautos, weil die ja auch mit eingeschlossen sind in die Programme. Und was ihm, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist das Förderprogramm zum Schutz der Moore und zur Wiedervernässung vor allem der Moore. 1,7 Milliarden Euro hat er da bereitgestellt. Das würde er, glaube ich, auch selber so für sich sagen, dass das gute Dinge sind, die er da beschlossen hat. Aber in vielem steht er eben alleine da und hat nicht so viel Rückhalt, gerade was eben die Energiegesetzgebung angeht.
Katharina Thoms war das aus unserem Hauptstadtstudio mit einer vorsichtigen Bilanz der Arbeit von Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider. Vielen Dank. Kommende Woche jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum 5. Mal. 5 Jahre sind ja eigentlich genug Abstand, um mal zu schauen, welche Lehren aus einem Ereignis gezogen worden sind. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, der hat sich deshalb jetzt mal angesehen, wie gut es um den Hochwasserschutz in Deutschland steht. Also Anruf bei Verena Greichen, Geschäftsführerin des BUND. Und ich wollte von ihr wissen, welche zentralen Erkenntnisse der BUND aus der Untersuchung zieht.
Wir sind in Deutschland beim Hochwasserschutz auch 5 Jahre nach der Ahrtalflut noch nicht gut genug aufgestellt. Wir brauchen mehr ökologischen Hochwasserschutz, um die Hochwasser von Anfang an besser abzupuffern und weniger zu verursachen. Bislang geht der Hauptfokus der Ausgaben und der Bauprojekte immer noch in den technischen Hochwasserschutz, was auch wichtig ist, aber alleine nicht dazu führt, dass weniger Wassermassen kommen, sondern nur, dass sie an bestimmten Stellen nicht zu überfluten führen.
Ökologischer Hochwasserschutz meint was genau?
Traditionell hatten Flüsse viel mehr Raum, als wir das heute sehen. Sie konnten sich ausbreiten, es hat sich auch mal der Flusslauf verändert und es gab auch viel mehr Kurven. Und das führte natürlich dazu, dass wenn große Wassermassen kommen, bei starkem Regen, bei der Schneeschmelze, dass das Wasser langsamer geflossen ist und damit weniger schnell zu Überflutungen kam und zum anderen auch mehr versickern konnte in der Landschaft. Und jetzt sind nur noch ungefähr ein Drittel der alten Auen tatsächlich für das Wasser zugänglich. Und das merkt man halt, weil dadurch viel weniger Wasser versickern kann.
Das heißt, das Wasser hat dann nur noch einen Weg und das ist im Zweifelsfall der Keller der Wohnhäuser?
So ist es.
Nun haben Sie ja als BUND durchaus auch Erfahrungswerte mit konkreten Projekten. Wenn ich an die Aue in Lenzen denke, da ist der Deich zurückverlegt worden. Welches Fazit sehen Sie da nach den letzten Jahren des Projektes?
An der Elbe in Lenzen haben wir wirklich ein wunderbares Beispielprojekt. Da wurde auf einer großen Fläche ein neuer Deich weiter hinten angelegt und der alte Deich wurde geschlitzt, sagt man. Aber ehrlich gesagt, der Schlitz ist schon ganz schön breit, wenn man da drin steht. Der ist einen halben Kilometer lang. Und da kann das Wasser reinfließen und wenn ein Hochwasserstand ist, dann wird zuerst die Aue überflutet. Und das sind übrigens auch tolle biologische Flächen. Was da für Tiere und für Pflanzen drin wachsen können, das ist wirklich fantastisch. Wir machen das in Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort. Wir machen da auch eine Beweidung in der Aue selber und auch auf den Deichen mit Schafen, aber auch mit Pferden. Und da sieht man, dass es nicht nur vor Hochwasser schützt, sondern auch biologisch ein fantastisches Gebiet ist.
Aber solche Projekte, funktionieren die nicht nur da, wo ich sag mal, die Flächen nicht so wertvoll sind, weil sich die Leute nicht um sie reißen? Wir haben ja in vielen anderen Regionen Deutschlands tatsächlich schon ja auch einen enormen Run auf die Flächen. Das sehen wir ja auch bei der Debatte über die Ausgleichsflächen für Bauprojekte immer wieder. Also dass die Flächen knapper werden, das stelle ich mir schon auch ein Problem vor für genau solche Projekte.
Natürlich sind Flächen knapp und deswegen ist es auch wichtig, dass wir keine neuen Flächen versiegeln. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Landwirtschaft um Lenzen herum sehr profitiert hat, weil nämlich die Felder jetzt besser feucht bleiben im Sommer. Durch die Aue sind die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen wertvoller geworden. Und das ist genau der Punkt, dass wenn wir das Wasser aus der Landschaft rausholen, dann wird es uns nicht nur im Falle von Hochwasser, sondern auch bei Trockenheit auf die Füße fallen. Und deswegen ist es hier wichtig, eine gemeinsame Wege zu finden und auch mit den Landwirten zusammen, die ja oft diese Flächen besitzen.
Was ist auf der Basis Ihre konkrete Forderung an die Politik?
Wir brauchen eine Unterstützung für mehr Raum für Flüsse an vielen Stellen. Und das heißt konkret, wir brauchen Gelder, die zum Beispiel notwendig sind für die Rückverlegung von Deichen. Wir brauchen die Unterstützung vor Ort, dass mit den Landwirten geredet wird, mit den Besitzern von den Waldflächen. Oft sind es ja auch öffentliche Flächen zum Teil, dass dort eine zusammenhängende Fläche gefunden werden kann und im Zweifelsfall auch Flächen getauscht werden, vielleicht von der öffentlichen Hand, so dass der Bauer ein anderes Feld woanders bewirtschaften kann. Und definitiv brauchen wir einen besseren Blick auf das Gesamtsystem Fluss, weil wir merken, wo oben ein Damm gebaut wird, da muss man eigentlich weiter unten im Flusslauf einen weiteren Damm bauen, weil nämlich dann das Wasser schneller fließt oben und unten mehr als Hochwasser ankommt. Das ist also auch über Bundeslandgrenzen hinweg. Und hier eine gute Kooperation, dass an vielen Stellen der Fluss Raum bekommt, das ist eine wichtige Gelingensvoraussetzung.
Ich würde trotzdem noch mal kurz auf diesen Flächenkonflikt zurückkommen wollen, weil wir haben jetzt über die Landwirtschaft gesprochen. Wir sehen aber ja auch in einigen Kommunen immer wieder, dass durchaus auch neue Baugebiete in Überflutungsbereichen ausgewiesen werden. Die Versicherer, die bemängeln das auch seit vielen Jahren und fordern den Bund auf, das ja zu verunmöglichen für die Kommunen. Wieso tut sich die Politik da aus Ihrer Sicht so schwer?
Vor Ort in einer kleinen Kommune ist natürlich der Druck immer groß, neue Flächen zum Bauen auszuweisen. Das sehen wir überall. Und hier auch oft den Hochwasserschutz außer Acht zu lassen. Und tatsächlich wäre es wichtig, hier zu sagen, das sind Bereiche, in denen nicht gebaut werden darf, eben weil das ja dann auch zu hohen Schaden kommt. Deswegen ist es tatsächlich richtig zu sagen, hier muss auf Bundesebene eine richtige Weiche gestellt werden, damit auf kommunaler Ebene dort nicht zu viel Druck auf das einzelne Gemeindeparlament entsteht.
Wir sprechen jetzt 5 Jahre nach der Katastrophe im Ahrtal über Hochwasserschutz. Und Ihre Bilanz ist, eigentlich ist in den letzten Jahren wirklich nicht ausreichend passiert. Eigentlich neigen wir dazu, die Flüsse noch viel zu stark einzugrenzen. Was ist Ihre Einschätzung? Warum tut sich die Politik gerade auch auf Bundesebene so schwer damit, Lehren aus solchen Katastrophen wie der im Ahrtal zu ziehen?
So eine Katastrophe wie im Ahrtal hat natürlich immer viele Facetten. Jetzt muss man sagen, gerade die Ahr ist auch besonders von der geografischen Gegebenheiten. Da ist besonders wenig Raum nach links und rechts. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, so eine Katastrophe ist ja immer so ein Einmaleffekt. Und wenn dann die Bilder weg sind von den Sandsäcken und den Gummistiefeln, dann fängt eigentlich ja die Arbeit an. Und das ist oft sehr unglamourös. Dann müssen sehr konkret vor Ort geguckt werden, welche Flächen sind geeignet, wen muss man dafür gewinnen, welche Gemeinden sind betroffen. Und diese Kernerarbeit zu leisten, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und das ist alleine durch so einen Katastrophenmoment nicht gegeben. Was wir aber jetzt sehen, ist die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Und die bietet uns einen guten Hebel, um das zu nutzen. Denn sie hat die Möglichkeit darin, die Bewirtschaftung der Wassermengen zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren und Hochwasser durch naturbasierte Lösungen zu verbessern. Und das ist eigentlich jetzt der Moment, wo wir sagen können, gesunde Wälder, Moore und Auen brauchen wir, um das Wasser aufzunehmen und sowohl für Hochwasser wie auch für Wasserknappheit vorzusorgen. Und das ist auch ein Hebel der Bundesregierung und der Bundesländer, um hier in die richtige Richtung zu steuern.
Das sagt Verena Greichen vom BUND. Wir bleiben beim Stichwort Naturschutz und was der für uns leisten kann und reden über Stadtbäume. Wie wichtig die zum Beispiel für den Hitzeschutz sind, das haben viele von uns hier in der letzten Extremhitzewelle gemerkt. Nicht nur wegen des Schattens, auch weil Bäume und Stadtgrün ja wirklich runterkühlen. Nur im urbanen Raum sind Bäume ziemlich oft im Weg. Zum Beispiel in Zeuthen. Dort dürfen jetzt 244 Alleebäume niedergemetzelt werden für den Ausbau einer Straße. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg letzte Woche bestätigt. Auch im brandenburgischen Zossen könnten Bäume einer Straße weichen müssen. Auch dort gibt es Widerstand, wie Christoph Richter berichtet.
Laster donnern im brandenburgischen Zossen, etwa eine Stunde südlich vom Berliner Stadtzentrum entfernt, durch die beschauliche Stubenrauchstraße. Eine von Linden gesäumte innerstädtische Allee, Teil der B96, dass jetzt an einem Teilstück 55 Alleenbäume gefällt werden sollen, empört so manchen.
Meine Wahrnehmung ist, dass sehr viele Menschen das jetzt wahrgenommen haben und dass sie nicht begeistert sind von der Fällung der Alleebäume.
Sagt Carsten Preuß, parteilos stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD-Linke-Grüne in der Stadtverordnetenversammlung von Zossen. Der Hintergrund. Laut Beschluss 054-26 plant der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen in Zossen zur, wie es heißt, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, den Ausbau der B96. Durch den Fuß- und Radweg würde die Straße verbreitert werden, mit der Folge, dass 55 Alleenbäume gefällt werden müssten. Das hätte immense Folgen für den Hitzeschutz der Stadt, meint Carsten Preuß, Ökologe und Leiter des Naturparks Dahme Heideseen.
Und wenn wir dort keine Bäume mehr hätten, würde sich dieser ganze Bereich erheblich aufheizen. Und so eine Allee kann das also schon deutlich um 6 bis 10 Grad absenken, die Temperatur. Und das ist für die Anwohner dort und für die, die sich dort aufhalten, tatsächlich ein erheblicher Gewinn an Lebensqualität, wenn es also dort deutlich kühler ist, als wenn dort keine Bäume wären.
Die Bäume schützen zudem vor Lärm, binden Staub, ergänzt Carsten Preuß. Die Straße könne ausgebaut, die Geh- und Radwege saniert werden, ohne dass die Alleenbäume gefällt werden müssten. Gründe dafür, warum der Bauausschuss der Stadt Zossen die Pläne des Landes Brandenburg nicht abgenickt hat. Eine Bürgerversammlung wurde abgesagt. Der Landesbetrieb Straßenwesen war offenbar nicht bereit, sich aktuell öffentlich zu äußern. Auf Nachfrage heißt es:
Für ein Interview zu möglichen Baumfällungen ist es derzeit noch zu früh, da sich die Maßnahme weiterhin in der Planungsphase befindet. Entsprechend können aktuell noch keine belastbaren Aussagen zu möglichen Eingriffen in den Baumbestand getroffen werden.
Ziel sei es, die Eingriffe auf das notwendige Maß zu beschränken und möglichst viele Bäume zu erhalten, heißt es weiter. Daran glaubt der Stadtverordnete Carsten Preuß nicht und kritisiert die fehlende Flexibilität des Landesbetriebs Straßenwesen.
Ich denke, es ist sicherlich wesentlich einfacher, die Bäume zu fällen und dann die Straße zu bauen, weil ich muss nicht das ganze Wurzelwerk berücksichtigen. Ich muss nicht die Verkehrssicherheit in den Folgejahren gewährleisten und dort Leute durchschicken, die die Bäume beschneiden. Also ich spare erheblich Kosten, wenn ich keine Bäume habe, aber ich verliere eben ganz, ganz viel Lebensqualität.
Bäume spielen als innerstädtische Kaltluftschneisen eine bedeutende Rolle, so das Ergebnis einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Es wurden innerstädtische Zonen mit und ohne Baumbestand verglichen. Die im Fachjournal Nature Communications erschienene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass städtische Flächen mit Baumbestand bedeutend kühler sind. In Wien etwa sind Gebiete mit Bäumen im Sommer durchschnittlich um 11 Grad Celsius kühler. Erkenntnisse, denen sich die Zossener Bürgermeisterin Wiebke Schahin-Cornolly nicht verschließen will. Ja, sagt sie, Bäume sind schützenswert. Verbunden ist das bei ihr jedoch mit einem großen Aber, denn die Stadtverordneten müssten sich am Ende schon entscheiden, sagt sie noch, ob man in Zossen in der Stubenrauchstraße einen sicheren Geh- und Radweg haben will oder ob man Bäume erhalten wolle. Und
man muss mit dem Worst Case rechnen.
Also, dass alle Bäume gefällt werden müssen.
Aber ob der Worst Case so eintritt, wird man dann eben sehen, wenn die Baumaßnahmen starten. Also wir wissen nicht, wie sieht das Wurzelwerk komplett aus. Wir wissen nicht, wie tief geht die Wurzel in den Boden. Wir wissen nicht, können wir den Baum erhalten, sondern das sind ja Themen, die dann mit der entsprechenden Baufeldvorbereitung erst erörtert und untersucht werden können.
Über den aktuellen Zustand der Bäume in der Zossener Stubenrauchstraße, obwohl nach Hintergrundinformationen ein Bericht vorliegen soll, will sich der Landesbetrieb Straßenwesen aktuell nicht äußern. Die Stadtverordneten in Zossen verlassen sich nicht auf die Bundes- oder Landespolitik, sondern kämpfen selbst um den Erhalt von 55 Alleenbäumen. Einen ersten Teilerfolg haben sie in einem Änderungsantrag errungen. Solange sich die Zossener Stadtverordneten nicht mit dem Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen verständigt haben, heißt es da, solange dürfe die Bürgermeisterin erstmal nichts unternehmen, das die Existenz der Bäume bedroht. Und sie habe sich letztlich zum größtmöglichen Erhalt des Baumbestandes einzusetzen.
Christoph Richter berichtete aus Zossen. Nach der Hitze kommt jetzt das Feuer. In Teilen Frankreichs, rund um die Pyrenäen beispielsweise, mussten fast 10.000 Menschen fliehen. Besonders betroffen aber die Iberische Halbinsel. Von dort meldet sich Franka Welz.
Auf dem portugiesischen Festland sind innerhalb weniger Tage mehr Hektar verbrannt als im gesamten ersten Halbjahr 2026. Zwischen dem 1. und dem 6. Juli konkret fast 16.000 Hektar, laut Zahlen der Körperschaft für das integrierte Management von Waldbränden des Landes. Allein das Feuer, das am vergangenen Donnerstag in der nördlichen Landesmitte bei Vosela im Bereich Viseu ausgebrochen war, hat mehr als 13.000 Hektar verwüstet. Die Rauchsäule war zeitweise 620 Kilometer hoch und deutlich auf Bildern eines der Satelliten des Copernicus-Programms zu sehen. Mittlerweile sind die Flammen dort unter Kontrolle, doch die Gefahr eines Wiederaufflammens bleibt akut, insbesondere wegen der Kombination aus hohen Temperaturen, Trockenheit und immer wieder starken Windböen. Im Landesinneren Portugals besteht weiterhin höchste Brandgefahr, vorerst bis Donnerstag. Im Nachbarland Spanien hat am Montag etwa die Regionalregierung von Katalonien im Nordosten des Landes den Bereich für die höchste Alarmstufe ausgeweitet. Wegen drei gleichzeitig auftretender Brände waren zeitweise mehr als 40.000 Menschen in Wohnsiedlungen und über die betroffene Zone verstreuten Ortschaften dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Südwesten Spaniens wiederum brach am Montag bei Grazalema in der Region Cádiz ein Feuer aus. Knapp 190 Menschen Menschen mussten deswegen sicherheitshalber zeitweise ihre Häuser verlassen. Rund die Hälfte von ihnen konnte nach Angaben der Regionalregierung Andalusiens jedoch schon wieder zurückkehren. Diese Region trifft es in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal hart. Zu Jahresbeginn lag hier nämlich das Epizentrum der schweren Überschwemmungen in Andalusien.
Franka Welz über die schweren Waldbrände in Spanien und Portugal. Der NATO-Gipfel in Ankara ist gleich Thema in den Informationen am Mittag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.